die Werte zwischen verschiedenen Altersgruppen unterscheiden sich gar nicht mal so sehr. Ich sage jetzt einfach mal ganz plakativ, wir alle möchten glücklich sein, wir alle möchten gesehen und gehört und gewertschätzt werden, irrespektive unseres Alters. Nur der Weg dorthin, wie wir unsere Werte, Bedürfnisse, Erwartungen erfüllt sehen, ist eine andere, aber das Ziel ist das gleiche. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir miteinander und nicht übereinander reden und wirklich schauen, was sind denn wirklich die Benefits, die ich aus der jeweils anderen Identität, sage ich jetzt mal, rausziehen kann.
Liebe Irene, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe von S&P Leader Talks.
Hallo.
Es war mir eine Freude, dich als Gast gewonnen zu haben. Ich habe auch mit großem Interesse dein Buch gelesen. Das ist ja kein Selbstverständlichkeitstitel, den man da so findet. Du bist mehr als eine Zahl, warum das Alter keine Rolle spielt. Für mich war es allerdings ein bisschen anders in der Wahrnehmung, weil als ich das Buch begonnen habe zu lesen und mich mit dir auseinandergesetzt hatte, war ich richtig beeindruckt von deinem Werdegang, vor allem in Deutschland, da ich selbst auch nicht in Deutschland geboren bin und so Migrationshintergrund habe, hat es mich wirklich sehr gefreut, dass du so weit gekommen bist. Mhm. Und das hat mich aus zwei Gründen gefreut, weil in Deutschland hört man immer wieder, wie ungerecht das Land ist im sozialen und Bildungssystem. Und wenn man nicht mit sehr, sehr großen Ressourcen in der Kindheit gesegnet war, in der Familie, dass man kaum eine Chance hat, hochzukommen. Ich hatte jetzt am Samstag mit einem DFB-Funktionär diese Diskussion über die Sozialgerechtigkeit geführt und er hatte sofort das Beispiel des Schulsystems und da war bei mir dein Name sehr leuchtend und sagte, okay, deine Kindheit war gar nicht so einfach und du bist trotzdem Wirtschaftsingenieurin geworden, die promoviert ist und bei sehr vielen namhaften Unternehmen gearbeitet hat. Mhm. Ja, wie hast du es geschafft in diesem sozial ungerechten System in Deutschland? Mhm. Vielleicht steigen wir da mit ein.
Ja, ich sage immer, ich habe es nicht trotzdem geschafft, sondern gerade deswegen geschafft. Und das hört sich immer so vermessen an, ne? Wie hast du es geschafft? Ne? Ich glaube, man hat es irgendwie nie geschafft, aber ich habe schon von klein auf mir selbst geschworen, dass ich niemals zulassen werde, dass irgendjemand mich aufgrund von meiner Herkunft ausgrenzt oder benachteiligt und hatte schon immer so den Drive, mein Leben selbst in die Hand zu nehmen, weil ich eben einfach gemerkt habe, schon als Kind, ne, irgendwie stimmt da was nicht in unserer Gesellschaft, ne? Also ich wird irgendwie anders angesehen oder anders wahrgenommen, habe andere Voraussetzungen und da war für mich klar, hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner. Jetzt mal im spitzen Sinne gesagt.
Doch, doch. Ja. Irene, das ist ja ermutigend. Mhm. Weißt du, was mich dabei sehr freut, wenn man solche Botschaften hört, dass das einfach gegen jegliche Opferhaltung ist. Mhm. Man sagt, ich kann auch in einem, sagen wir, schwierigen System trotzdem durchkommen. Man braucht Glück, aber man braucht auch sehr, sehr viel Einsatz.
Ja, absolut. Das hat auch mit Mindset zu tun, ne? Und ich bin einfach so, so dankbar, dass ich das schon von klein auf hatte. Weil ich weiß auch, dass viele Erwachsene sowas einfach nicht haben, ne? Oder das irgendwie verlieren. Und ich habe mir immer meine Unbekümmertheit aufrechterhalten und vor allen Dingen immer meinen Ehrgeiz, meinen Willen, mich durchzusetzen. Und ich glaube, das war auch eines der Hauptgründe. Und natürlich gab es immer wieder tolle Menschen, die mich ermutigt haben, an mich geglaubt haben und mir den Weg geebnet haben, ne? Und ich hatte auch Gott sei Dank eine Mutter, die mich halt einfach machen lassen. Ja, und ich kannte irgendwie keine Begrenzungen. Ja, deswegen war ich immer so drauf, dass ich mir immer alles zugetraut habe, bis mir jemand das Gegenteil bewiesen hat.
Und wie hast du dich aufgerappelt, wenn du irgendwo, sagen wir, einen Rückschlag erlitten hast oder eine Niederlage? Gab es da ermutigende Botschaften, die du verinnerlicht hast?
Ja, absolut. Also dieser Ausdruck, am Ende wird alles gut und wenn nicht, dann ist es noch nicht das Ende. Also ich bin eine hoffnungslose Optimistin und Idealistin und ich mag einfach dieses Gefühl nicht, mich schlecht zu fühlen und natürlich alles, um wieder da rauszukommen. Ja, und mich hat das eher angespornt, wenn ich Stolpersteine auf dem Weg hatte. erst im Gegenteil. Und ich sag mir mal so, wenn ich nur auf die positiven Dinge hören würde, die mir Leute sagen, dann wäre ich ja total abgehoben. Und wenn ich nur auf die negativen Dinge hören würde, würde ich mich ja gar nicht mehr aus dem Haus trauen. Ja, also da eine gute Balance zu finden und sich auch mit Leuten umgeben, die positiv für einen sind. Ne? Weil wir neigen auch als Menschen oftmals dazu, wir hören 98 gute Ratschläge und wohlwollende Worte, aber wir achten auf die zwei negativen. Und das habe ich einfach schnell immer für mich außen vor gelassen.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich meine, rein evolutionsbedingt müssen wir auf die negativen Dinge mehr Fokus nehmen, weil wir sonst vielleicht hätten nicht überleben können. Und die, die jetzt übrig geblieben sind, waren die, die immer ein bisschen mehr aufgepasst haben. Deswegen ist das, glaube ich, wie du sagst, eine Balance. Ich sage, das Leben ist balancieren. Ja, und wir müssen da immer abwägen, wie viel von was wir annehmen. Ich hatte jetzt nur die letzte Zeit immer wieder, weil LinkedIn ist für mich so ein bisschen, sagen wir, Frontend unserer Wissensgesellschaft. Und wie oft ich da jetzt lese, dass Leistung total überschätzt wird. Mhm. Und das ist alles System und Glück. Und wir sollten gar nicht auf die Produktivität und auf eigene Performance achten. Es ist sowieso nicht jedem gegeben, dass es nur eine Bestrafung der Menschen, die benachteiligt sind. Und wenn ich sowas lese, und ich komme auch nicht aus Deutschland, aber das ist so das leicht linke Narrativ. Das ist schon beängstigend.
Ja. Ja, aber das ist doch schade. Ja, also welche Alternativen haben wir? Also entweder wir
leiden.
wir wollen nicht leiden. Ja, also ich sage immer, wir können Systeme und Strukturen, Rahmenbedingungen nicht von heute auf morgen ändern. Was wir aber ändern können, ist unser eigenes Verhalten, unsere eigene Sichtweise. Und wie wir damit umgehen. Das ist es ja. Kriege ich Stolpersteine, muss ich mich entscheiden. Ja, also, dass ich einen Rückzug mache oder versuche, diesen Stolperstein zu begegnen und versuche, darüber zu springen. Ja?
Das ist, Frame ist alles. Ja, ist ja die Frage, wie man den Stolperstein aufgreift und begreift, weil es gibt ja diesen Begriff nicht Wahrnehmung, sondern Wahrgebung.
Oh.
Und das finde ich total toll, weil auch den Stein kann man so oder so sehen.
Absolut. Ich finde das spannend, dass du das gesagt hast, dass dieses Narrativ auf LinkedIn existiert, dass man durch Leistung nicht weiterkommt. Ja, also ich denke, wenn ich keine Leistung erbracht hätte, dann hätte ich null Chancen gehabt. Ja, also irgendeine Basis.
Du hast nur Glück. Hast nur Glück.
Ja, natürlich, sonst nur Glück. Obwohl ein bisschen Glück spielt auch eine Rolle, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort.
Immer.
Aber ich sage, das ist auch nicht dauerhaft, ne? Also sonst wird man ja auch nicht irgendwie über Jahrzehnte bestehen bleiben. Da es erfordert auch Resilienz, Ehrgeiz, den Willen und auch nicht aufzugeben und immer wieder zu fallen und immer wieder aufzustehen. Darf man auch nicht vergessen.
Ja, und das ist, wie gesagt, das hast du auch erwähnt, das ist ermutigend, weil in dem Moment, wo ich sage, das liegt doch in gewisser Art und Weise in meiner Hand, dann kann ich einen Schritt nach vorne machen. Mhm. Und es reicht manchmal, einen Schritt nach dem anderen zu gehen.
Absolut.
Aber Irene, wenn ich jetzt diesen Aufstieg mit aufgreife, hätte ich jetzt ein Buch erwartet über genau dieses Aufstehen, Kämpfen, sich nach oben irren und irgendwo anzukommen. Und dann kommt ein Buch über die alte Diskriminierung oder Generationszusammenarbeit. Wie kommt das oder wie passt das zusammen?
Ja, ich habe ja vor knapp 3 Jahren die Social Impact Initiative Joint Generations ins Leben gerufen. Unser Credos Programm, die Zukunft ist jung und alt. Und ich hatte mich nach vielen Umwegen dem Thema gewidmet, weil ich einfach gemerkt hatte, dass da ein Need ist und ich ja auch so ein bisschen der Diversity Bubble bin, wo es eigentlich vordergründig um Female Empowerment geht oder um soziale Herkunft, kulturellen Hintergrund. Und das war so ein Thema, was noch gar nicht bespielt wurde, nämlich das Alter, weil es die einzige Dimension ist in der Diversitätsdebatte, die wir alle gemeinsam haben. Und da war für mich einfach einleuchtend und klar, wenn wir uns da schon in die Quere kommen, da brauchen wir uns nicht zu wundern, dass wir bei vielen anderen Diversitätsdimensionen noch deutlich hinterherhinken. Ja?
Okay. Und das Thema Generationen, das ist ein sehr umstrittenes Thema, auch wissenschaftlich. Soweit ich weiß, gibt es gar keine empirischen Evidenzen, dass Generationsunterschiede in klaren Formen existieren.
Mhm.
Oder irre ich mich?
Also ich mag dieses Labeling nicht. Also ich finde das total sinnvoll, dass wir diese Kategorien haben. Das haben ja auch Soziologen entworfen. Warum? Weil sie sagen, dass Menschen innerhalb einer gewissen Zeitspanne ähnliche Erziehung genossen haben, ähnliche Bildung genossen haben, die gleichen soziokulturellen, politischen, wirtschaftlichen Umstände erlebt haben, im Extremfall die gleichen Krisen erlebt haben. Und das prägt deren Weltanschauung. Und das wiederum resultiert daraus, wie sie sich im Berufsleben, im gesellschaftlichen Leben verhalten, denken, fühlen und handeln. Ja? Yes. Und es dient lediglich als Analyse- und Strukturierungsmodell. Wir finden ja solche Erklärungsmodelle ja in vielen Bereichen, gerade im Marketingbereich. Ja, ich frage auch immer gerne, benutzt ihr den Begriff Kinder, benutzt ihr den Begriff Jugendliche, benutzt ihr den Begriff Erwachsene, Omas, Opas, RentnerInnen. Ja, also nichts anderes ist es. Zum Beispiel bei Jugendlichen, man sagt, Personen, die 13 bis 17 Jahre jung sind, haben etwas gemeinsam, nämlich die Pubertät, sind hormonellen Schwankungen ausgesetzt. Aber das heißt ja nicht, dass ich dann jede Person, die 13 bis 17 ist, irgendwie gleich labele.
Okay, das ist das Thema der Stereotypen, weil die Stereotypen eigentlich unser Leben vereinfachen, weil sie die Komplexität des Lebens auf eine kleine Schublade herunterbrechen. Das ist auch ein Problem mit Diskriminierungen, oder nicht?
Absolut. Also sobald ich anfange, bestimmte Personengruppen zu werten, sprechen wir von Stereotypen. Was sind denn eigentlich Stereotype? Das sind Annahmen, Behauptungen über Personengruppen, die in der Regel falsch sind. Aber wenn die sich bewährt haben, zu Diskriminierung, Ausgrenzung führen und dazu, dass diese Personengruppen nicht die gleichen Chancen und Rechte bekommen wie andere Personengruppen. Und deswegen setzen wir uns auch bei Joint Generations dafür ein, dass gerade das nicht vorkommt.
Irene, das Thema Stereotypen und falsche Annahmen über die Gruppen, das ist ja aktuell die Grundlage von allen Identitätspolitiken, auch in dem klassischen Woke-Umfeld, weil da jede Gruppe gewisse Kriterien zugewiesen werden. Wie geht man damit um? Soll man das bekämpfen oder nicht annehmen? Aber das ist ja häufig der Fall.
Ja, also ich sag mal so, das ist völlig legitim, dass ich von Menschen in einem bestimmten Alter ein gewisses Bild habe. Ja, aber die Frage ist, wie gehe ich damit um? Beeinflusst das meine Entscheidungsfindung? Beeinflusst es mein Verhalten gegenüber diesen Menschen? Und vor allen Dingen geht es auch darum, wie nehme ich mich selber in meinem eigenen Alter wahr, neben der Tatsache, wie ich andere Personen wahrnehme. Ich sage mal, solange wir von, in Anführungsstrichen, Diskriminierung sprechen, dann ist es auf jeden Fall immer sinnvoll, dagegen anzugehen und dagegen zu kämpfen.
Aber wenn die Diskriminierung auch ein Stereotyp ist, weil ich weiß es nicht, gibt es so viel Diskriminierung zwischen Jung und Alt aus deiner Perspektive? Gibt es da Untersuchungen, die da tatsächlich darlegen?
Ja klar, also es gibt da zwei Begriffe, einmal den Begriff Adultismus und einmal den Begriff Ageismus. Ageismus behandelt die Diskriminierung gegenüber älteren Menschen, weil man davon ausgeht, dass sie nicht mehr über die kognitive Lernfähigkeit verfügen, sich Kompetenzen anzueignen oder diese gar nicht mehr besitzen. Und bei jungen Menschen, der durch den Begriff Adultismus geprägt wird, geht man davon aus, dass Menschen nicht reif genug wären, richtige Entscheidungen zu treffen oder gar Verantwortung übernehmen zu können oder zu wollen. Ja? Und das sieht man halt auch ganz deutlich, gerade im Arbeitsleben, dass unterschiedliche Arbeitsgruppen unterschiedlich behandelt werden, unterschiedliche Voraussetzungen haben. Und da braucht man sich nur sämtliche Arbeitsbereiche anzugucken. Ne? Ich sage mal sogenannte Employee Lifecycle Journey. Das heißt, die ganzen Entwicklungsstufen, die ein Mitarbeitende vom Recruiting, Onboarding über die Karrierelaufbahn bis hin zum Offboarding durchläuft. Ja, wenn man sich die anschaut, das sind so Themen wie Gehalt, wie Beförderung, Allokation von Weiterbildungsmaßnahmen. Und da muss man sich die Frage stellen, sind wir da altersgerecht unterwegs und haben da alle Altersgruppen die gleichen Voraussetzungen oder nicht?
Das ist eine interessante Perspektive, Irene, weil aus der Dimension des Alterns, es gibt schon in gewisser Art und Weise gewisse physiologische Gesetzmäßigkeiten. Greifen wir jetzt Intelligenz auf. Es gibt ja zwei Intelligenzformen. Mhm. Einmal fluide und einmal kristalline Intelligenz. Und die fluide Intelligenz lässt kognitiv sozusagen mit dem zunehmenden Alter nach. Das heißt, je älter wir werden, desto, sagen wir, langsamer werden wir im Kopf, vereinfacht gesagt. Dafür werden wir in unsere kristalline Intelligenz mit der Weisheit, Lebenserfahrung, Reife besser. Das heißt, das ist eigentlich die Frage der Stärkenorientierung. Welche Dimensionen finde ich für unterschiedliche Lifecycle-Journeys von unterschiedlichen Menschen, wo sie ihre Stärken ausspielen können? Das ist dann der richtige Zugang zu diesem Thema, oder nicht?
Absolut. Was ich nur damit sagen möchte, ist, dass man nicht schlechter lernt, sondern anders, ne? Wenn wir auch das Thema anschauen, dass wir einfach im zunehmenden Alter langsamer lernen. Das heißt ja nicht, dass wir schlechter lernen, sondern einfach anders und langsamer. Aber das heißt ja, im Umkehrschluss, wenn wir dieses Wissen haben, dann gucken wir, wie du gesagt hast, nach Stärken, wie wir das bestmöglich nutzen können, das fördern können, das Stichwort lebenslanges Lernen zu propagieren und auch zu gucken, in dem Kompetenzbereich, ja, den ich benötige, brauche ich dann vielleicht mehr von der kristallinen Intelligenz, die vielleicht ein junger Mensch weniger hat. Ja? Und man hat sich ja immer darauf berufen, wie wichtig ja auch Erfahrung sei. Da sage ich genauso, wenn es in dem Bereich gefragt ist und relevant ist, dann ist es wertvoll. Genauso, wenn wir darüber sprechen, ja, wir müssen jetzt alle digitale Kompetenzen haben, sage ich, nee, müssen wir nicht. Es kommt immer darauf an, ob es in dem Kompetenzbereich, in dem ich tätig bin, ob es gebraucht ist, wird oder nicht, ob es relevant ist oder nicht. Ja, also man kann nicht immer per se sagen, dass gewisse Skills und Kompetenzen wichtig, relevant sind. Ja, es kommt immer auf den Kontext an. Und das sollten wir berücksichtigen.
Sehr, sehr gut. Aus der Perspektive der Forschung, wenn wir Diversity-Forschung anschauen, es gibt, glaube ich, keine sehr klaren Evidenzen, dass je diverser das Team, desto besser die Leistung, manchmal sogar umgekehrt, weil das Zusammenspiel schwieriger wird. Was allerdings, glaube ich, klar ist, dass wenn wir jüngere Menschen mit älteren, quasi die kristalline Intelligenz mit fluide Intelligenz zusammenbringen, dass wir dadurch besser werden. Und wenn man im Militärbereich anschaut, dann weiß man, dass da die Generäle immer mit jungen Menschen zusammengebracht werden, dass sowohl das Risiko, weil die Jüngeren immer risikobereiter sind aufgrund der Offenheit und die Älteren vielleicht diese Weisheit mitbringen und dass die beiden Kombinationen dazu führen, dass man einfach erfolgreicher ist und produktiver. Stimmt das aus deiner Erfahrung?
Ja, es belegen ja sämtliche Studien, zum Beispiel von der Universität Bremen, von Beruf und Familie, vom Deutschen Demografienetzwerk, auch Professorinnen der Harvard, Stanford und New York University haben das ja auch belegt, ne? Dass altersgemischte Teams per se innovativer und produktiver sind. Aber ich gebe dir völlig recht, wer hat denn gesagt, dass es einfach ist? Natürlich, wenn ich eine heterogene Gruppe von Menschen zusammenbringe, das ist natürlich ganz klar mit Herausforderungen behaftet, als wenn ich eine homogene Gruppe hätte. Homogen. Völlig klar. Und das ist ja auch das, was es halt auf der einen Seite so komplex, aber auch so spannend macht, ja. Und es geht ja nicht nur hier um die Innenperspektive aus Unternehmenssicht, sondern auch auf die externe Perspektive. Wir müssen ja auch den Markt dort bedienen, die Erwartungen, Bedürfnisse, und unsere Bevölkerung ist nun mal heterogen, ja. Und die wird noch heterogener in Zukunft werden, gerade was Alter anbelangt, wenn wir uns den demografischen Wandel angucken oder wenn wir mehr Fach- und Arbeitskräfte haben, die aus dem Ausland rüberkommen. Und da gilt es damit, langfristig umzugehen.
Und du hattest, glaube ich, auch Erfahrungen in ein paar Unternehmensberatungen gesammelt. Mhm. Ich finde, dass bei uns die perfekteste Blase, sowohl für die Performance wie für diese Diversität auch im Alter, weil wir eine explizite Mischung wollen zwischen ganz jungen Menschen, die direkt von der Uni kommen, die total unbedarft sind und noch ohne Lebensstereotypen grundsätzlich unterwegs sind, und dann die Erfahrung, die wir bringen, wenn man jetzt, ich bin jetzt im Transformationsgeschäft für 21 Jahre, dass ich auf die Dinge eine ganz andere Perspektive habe als ein junger Mensch, der gerade eben von der Uni kommt, ist klar, aber die Mischung, Das ist das, was uns so stark macht, dass wir bewusst, es gibt ja auch Unternehmensberatungen, die sagen, ich habe nur erfahrene Leute. Das ist mindestens 20 Jahre Berufserfahrung. Die sagen, das wollen die bewusst nicht. Weil dann bist du auch mit dem Confirmation Bias konfrontiert. Das ist ein Group-Thinking-Problem. Ja, sind alle gleiche Meinung, weil die gleichen Erfahrungswerte da sind.
Mhm. Ja, absolut. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ne? Die Mischung macht letzten Endes da. Und deswegen, jemand, der 20 Jahre Berufserfahrung hat, hat sich natürlich auch ein super Netzwerk aufgebaut, ist vielleicht resilienter, hat viele verschiedene Dinge ausprobiert, aber ist dann vielleicht auch so ein bisschen in seiner Komfortzone und deswegen kann auch nochmal so eine frische, total unbefleckte, sage ich jetzt mal, Perspektive da total sinnvoll und hilfreich sein. Ja, und da gilt es natürlich, die Zusammenarbeit gut auszubalancieren, dass beide Parteien empathisch gegenüber der jeweils anderen Partei auftritt.
Du hast in deinem Buch ein super Instrument erwähnt, das ihr, glaube ich, auch selbst entwickelt habt, Soul. Ich meine, der Name zieht schon die Aufmerksamkeit und was mir gefallen hat, dass es, glaube ich, auch persönliche Verantwortung wiederum in den Vordergrund mitrückt.
Ja.
Würdest du dieses Instrument erläutern und vielleicht die Entstehungsgeschichte darlegen?
Oh, Wahnsinn. Ja, also als ich mich damals selbstständig gemacht habe, habe ich angefangen mit dem Thema Personal Branding mit meiner Marketingagentur. Die haben wir immer noch, aber wir haben jetzt nochmal stärker den Fokus auf das Thema Corporate Influencer gesetzt. Und ich habe damals für mich entschieden, weil ich ja mich auch zu der Zeit viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe. Für mich war dann klar, ich kann nur eine Personal Brand aufbauen, wenn ich als Fundament mich selber sehr gut kenne und weiß, welchen Mehrwert ich zu erbringen habe. Und dann irgendwann mal durch eigenes Brainstorming und Herausarbeiten ist die Soul-Methode entstanden. Und ich weiß noch, als ich das die ersten Male präsentiert habe, dass die Leute einfach total begeistert waren. Und ich war positiv überrascht. Also Soul steht für Akronyme S-O-U-L. Und das S steht einmal für das Thema Stärken, dass ich mir meiner Stärken bewusst bin. Also sowohl die Soft Skills als auch die Hard Skills, das heißt alles, was mich an Skills und Kompetenzen ausmacht. Und bei dieser Methode haben wir halt für jedes Akronym auch Checklisten, Übungsmaterial, die man halt ausarbeiten kann, um gerade das festzustellen. Dann kommt das O, das steht für Offerten. Das heißt, was habe ich denn eigentlich anzubieten? Was ist der Mehrwert, den ich nach draußen transportiere? Und da sage ich auch immer, ich muss nicht besser sein als meine Mitbewerber, sondern nur anders. Ja, und ich muss auch nicht das Rad neu erfinden. Manchmal reicht es auch, wenn ich bestimmte Themen aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachte oder zwei Themen, die auf den ersten Blick total konträr wirken, einfach miteinander zusammenbringe. Ich will ein Beispiel nennen. Jetzt ist es für uns absoluter No-Brainer, aber früher zum Beispiel, dass man das Thema zum Beispiel Leadership und emotionale Intelligenz zusammengebracht hat vor knapp einem Jahrzehnt. Das war totales Neuland. Oder so Themen Leadership und Empathie. Gibt's sowas überhaupt? Ja, dann das U, das steht für Unterstützung. Das heißt, welches Netzwerk, welche Ressourcen besitze ich, auf die ich zugreifen kann. Ne? Und ich sag immer, das hat mal so ein schlauer, weiser Mann gesagt, give first, then ask. Ja, also wirklich sich über Jahrzehnte seine Ressourcen, sein Netzwerk aufbauen. Und dann kommt das L. Das L steht für Leidenschaften. Wofür brenne ich? Wofür geht mein Herz auf? Was mache ich einfach leidenschaftlich gerne, ohne mir sehr viele Gedanken machen zu müssen? Und ich bin auch tatsächlich zu dem Entschluss gekommen, dass viele Menschen unglücklich sind in ihrem Beruf, weil sie das Entweder-Oder streben. Ne? Also einmal entweder das S, I've been there, dass man in seiner Aktivität richtig gut ist, performt und gute Resultate, Ergebnisse erzielt. Und dann habe ich gesagt, das erfüllt mich irgendwie nicht. Dann habe ich gesagt, okay, ich fokussiere mich mal auf das L. Ich mache jetzt nur noch das, was mir Spaß macht, Freude bringt und mein Herz aufgeht. Ja, dann habe ich aber irgendwann gemerkt, die Ergebnisse lassen zu wünschen übrig. Da gibt's einfach Leute da draußen, die es viel, viel besser können als ich. Bin einfach unterdurchschnittlich. Und dann hat es irgendwann Klick gemacht bei mir. Ich habe gesagt, nee, Irene, du musst irgendwas finden, wo S und L zusammenkommen. Und dann kannst du erst wirklich glücklich sein.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst.
Ja, dann, ich glaube, was auch hilft, wenn man das Thema Leidenschaft aufgreift, dass in diesem Wort das Wort Leiden drinsteckt. Ja. Und die Leidenskompetenz oder Leidenstoleranz gehört auch zur Leidenschaft dazu, ja, weil es einfach dir ermöglicht, vielleicht für deine Leidenschaft zu leiden in einem normalen und vielleicht so überdurchschnittlichen Maße. Und das vergessen viele Leute, dass das untrennbar ist. In jede Leidenschaft steckt Leiden drin. Und erst wenn du vielleicht genug gelitten hast, kannst du daraus pure Freude entwickeln. Glück ist häufig eine Überwindungsprämie. Ja,
ja, absolut. Sehe ich genauso.
Und dieses Instrument Soul, wie empfiehlst du das einzuführen? Weil das sehr, sehr eingängig ist und unglaublich nachvollziehbar klingt, dass man stärkenorientiert eigenen Rahmen findet und mit dem einfach nach vorne geht.
Ja, in sämtlichen Facetten, auch hier wieder, das ist ein generationsübergreifendes Tool, also eignet sich für jedes Alter, das machen wir genauso in Schulen wie bei Corporates im Rahmen von Workshops, wo wir dann wirklich die einzelnen Akronyme durcharbeiten und wir uns gegenseitig in Gruppen Feedback geben und das ist immer so sensationell, was für ein ganz, ganz tolles Feedback wir bekommen, also um einfach mal zwei total unterschiedliche, also aus unterschiedlichen Kontexten zu nehmen, da sagte mal ein junges Mädel, 13, 14, zu mir, das fand sie so schön, diese Soul-Methode auszuarbeiten, weil sie endlich mal Zeit hatte, sich mit sich selbst zu befassen, weil sie den Eindruck hat, dass die Eltern, die LehrerInnen, die Gesellschaft gewisse Erwartungen an sie haben, aber sie selber nicht wissen, okay, was ist eigentlich mit mir, was kann ich, was möchte ich denn eigentlich bewirken? Und dann sagte eine andere, sie hätten in den wenigen Stunden, wo wir das ausgearbeitet haben, mehr gelernt als bei der Karriereberatung in der Schule. Das fand ich auch sehr bezeichnend. Und dann andersrum, wenn wir das im Kontext von Corporates oder erwachsenen Menschen gemacht haben, kam immer wieder das Feedback, dass da ist Magie entstanden, da ist etwas Magisches entstanden, vor allen Dingen, weil diese Methode lebt auch sehr stark von der Interaktion von den anderen, dass man auch Feedback bekommt. Ja. Und gerade bei diesen ganzen Themen wie U und L, wenn man sich da gegenseitig Feedback gibt, ich kann dich mit der Person vernetzen oder hast du daran gedacht und das kann ich dir empfehlen, Bücher, Podcasts, Weiterbildung, Menschen und auch bei L, ne, dass man den Leuten auch so spiegelt, ne, hey, ich habe gerade beobachtet, wenn du das und das gesagt hast, haben deine Augen geleuchtet und wenn ich mir deine Stärken angucke, wenn ich das kombiniere und die Leute stehen da immer so, wow, ja, da sind Leute, die habe ich gerade erst kennengelernt, aber die supporten mich und geben mir wirklich einen ganz anderen Blickwinkel, eine ganz andere Perspektive. Und da denke ich mir immer so, es braucht mich ja gar nicht, ich kann ja nach Hause gehen. Weil die das immer so toll machen.
Und ich glaube, das, was du dabei jetzt betonst, da merkt man auch bei dir die Leidenschaft und die Energie so richtig sprüht. Ja. Dass die Menschen dabei sich als Menschen betrachten und nicht als Vertreter unterschiedlicher Generationen. Weil es gibt ja auch die Gefahr, wenn man jetzt zu sehr auf gewisse Merkmale Aufmerksamkeit lenkt oder auf gewisse Stereotypen, dass man die dann überall sieht. Ja, das ist diese Affirmation-Problematik. Das, was du gerade eben beschrieben hast, da ging es um den Menschen, gar nicht um den Vertreter einer Generation. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig zu verstehen, dass wir uns auf den Menschen fokussieren und nicht auf die Schubladen.
Ja, ja, ich sag auch, ne, bei aller Liebe zur Digitalisierung, wir sollten den Fokus auf den Menschen nicht verlieren. Und ich betone ja immer wieder, wie wichtig es ist, uns auf unsere Gemeinsamkeiten zu besinnen. Und wir sind immer nur auf die Unterschiede. Warum? Der Mensch ist anders und verhält sich anders. Ja, warum denn? Also es ist doch viel, viel besser, wenn wir uns wirklich darauf besinnen, was bringt uns zusammen, was hält uns zusammen? Ganz im Sinne eines Teams, ja? Was hält denn so ein Team zusammen? Teamgeist, das gemeinsame Arbeiten auf ein Ziel hinaus. Und wie ich schon eingangs gesagt hatte, ne, so verschiedene Altersgruppen haben natürlich eine gewisse Identität geprägt, aufgrund der Rahmenbedingungen. Aber Werte zwischen verschiedenen Altersgruppen unterscheiden sich gar nicht mal so sehr. Ich sage jetzt einfach mal ganz plakativ, wir alle möchten glücklich sein, wir alle möchten gesehen und gehört und gewertschätzt werden. irrespektive unseres Alters. Nur der Weg dorthin, wie wir unsere Werte, Bedürfnisse, Erwartungen erfüllt sehen, ist eine andere. Aber das Ziel ist das gleiche. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir miteinander und nicht übereinander reden und wirklich schauen, was sind denn wirklich die Benefits, die ich aus der jeweils anderen Identität, sage ich jetzt mal, rausziehen kann.
Aber miteinander, nicht gegeneinander, das ist, glaube ich, das Zauberwort und das so wichtig ist. Denn aus der Perspektive der Lebenszyklus eines Menschen, es gibt, glaube ich, Untersuchungen, die sagen, dass die jüngeren Menschen tendenziell progressiver sind und je älter man wird, desto konservativer wird man. Stimmt das?
Also, okay, ich bin vielleicht nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung, aber ich sehe das genau andersrum. Also das ist wirklich nur meine persönliche Erfahrung. Also ich bin ein Einzelschicksal. Ich kann mich erinnern, als ich damals ins Berufsleben eingetreten bin, also nach der Uni, 24, 25, so Übergang. Und da war in der Abteilung der nächstältere Kollege 43. Also das heißt, wir hatten 18 Jahre Unterschied. Und alles, was ich gemacht habe, wurde immer mit meinem Alter assoziiert. Ja, also entweder, oh, dafür, dass du so jung bist, machst du es richtig gut. Oder, ja, dein Eifer, dein Ehrgeiz in allen Ehren. Ich habe auch damals gedacht, ich kann auch die Welt verändern. Und mach das mal ein paar Jahre, das wird sich ändern. Oder wenn ich immer so, hey, komm, lass uns hier ein Projekt machen, Initiative starten. Kam immer die ernüchternde Bemerkung, du, ihr, denn meine Karriere neigt sich dem Ende zu und ist sehr überschaubar. Und ich werde nach Anwesenheit und nicht nach Leistung bezahlt. Und ich fand das damals so frustrierend und so irritierend, weil ich gesagt habe, wir verbringen mehr als 80% unserer wertvollen Lebenszeit auf der Arbeit. Und ich dachte mir, ich möchte nicht so enden mit der Einsicht, ne, dass ich 50, 55, 60 bin und so eine Einstellung habe. Und die Kollegen oder Ex-Kolleginnen würde ich gerne nochmal sprechen und sagen, nee, bei mir ist es genau andersrum. Also je älter ich werde, desto mehr Drive habe ich. Und mehr Spaß an dem, was ich mache, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, viel gelernt habe und viel entspannter mit bestimmten Situationen umgehen kann und viel besser weiß, was ich möchte, was mir liegt, wo ich einen Mehrwert erbringen kann, so dass ich in meinem Tun, in meinem Wirken erfüllt bin. Und ich kann wirklich nur an jeden da draußen appellieren, weil wir haben ja als Menschen drei wichtige Phasen, die wir ausbalancieren sollten. Das ist einmal Reflexionsphasen, Lernphasen, Arbeitsphasen. Aber leider nimmt wirklich der Bereich Arbeit so viel Raum ein. Und eigentlich sollten wir uns auch auf diese Lern- und Reflexionsphasen besinnen. Und ich habe einen guten Hinweis von einer Journalistin mal bekommen. Sie sagte, spätestens mit 35 sollte jeder Mensch schon mal seinen ersten Sabbatical genommen haben.
Okay, das kann ich bestätigen. Bei unserer neuen Generation, die bei uns seit jetzt den letzten 5-7 Jahren dazu kam, ist dieses Thema deutlich präsenter. Also die Journalistin hat einen guten Job gemacht in der aktuellen Kohorte, so kann man das sagen. Ja, dann aus der Perspektive der Habituation. Wenn ich jetzt deinen Lebensweg beobachte, ich kann bestätigen, dass du höchstwahrscheinlich immer mehr Energie verspürst, liegt aber unter anderem daran, dass du kaum in der Komfortzone bist. Ja. Du hast ja inzwischen so viel gemacht und permanent was Neues angefangen, dass du gar keine Zeit hattest, dich zu langweilen. Ja. Und wenn jemand, du hast gesagt, 18 Jahre älter gewesen, der war bestimmt im gleichen Unternehmen.
Gleiche Abteilung.
Und gleiche Abteilung, gleiches Aufgabenspektrum. Irgendwann tritt Habituation ein und dann ist man dagegen vielleicht sogar machtlos. Da muss man sich auch mit sich selbst reflektieren, beschäftigen und sagen, ist das wirklich schon alles? Ja. Ist meine Komfortzone? Meine Komfortzone ist Feind des Wachstums. Das ist.
Ja.
Da hast du geschafft, permanent in eine Wachstumsphase zu sein. Ich weiß noch nicht, wie dein posttraumatisches Wachstum sich angefühlt hat. Ja.
Was meinst du, posttraumatisches Wachstum?
Das ist ja meistens, wenn du etwas Neues anfängst, ist sehr viel Leiden dabei. Ja. Da muss man viel lernen, man muss viel überwinden und das ist nicht immer angenehm.
Nee, also das habe ich ja auch gemerkt. Ne? Also wie gesagt, ich habe ja eine Marketingagentur gehabt, als ich Joy Generations gegründet habe, habe sie immer noch. Und das war auch für mich ein innerer Kampf damals, ne? weil ich habe gemerkt, irgendwie, ja, das Thema Altersdiversität, Generationenvielfalt ist so enorm wichtig, habe mich ja eigentlich erstmal auf Suche begeben und habe geschaut, dass ich Initiativen finde, die mir taugen, denen ich beitreten kann, die ich unterstützen kann. Aber ich kam ganz schnell zu dem Schluss, dass es sehr, sehr viele Initiativen gibt, die sich auf die Belange von jungen Menschen fokussiert haben, ganz wenige auf die von Älteren und noch weniger sich auf die Fahne geschrieben haben, wir möchten doch eigentlich Generationen verbinden. Und da war das eher immer so, dass ich versucht habe, andere aus meinem Netzwerk, die näher an dem Thema dran waren, zu überzeugen, hey, starte das doch. Aber die haben ganz schnell den Ball wieder bei mich zurückgeworfen, die so, nee, du hast die Leidenschaft dafür, du kannst Menschen zusammenbringen und du hast den Drive dafür. Und ich habe echt monatelang mit mir gehadert. Ne? Ich habe gesagt, oh, Irene, wer sagt dir das? Wieso fühlst du dich jetzt berufen, sowas wie Joint Generations ins Leben zu rufen? Und natürlich gab es sehr, sehr viele Stolpersteine. Ja, es fing auch so zu der Zeit, wo ich auch so ein bisschen sichtbarer wurde auf Social Media. Und dann, als ich mit dem Thema angefangen habe, natürlich meine Follower erstmal gedacht haben, was macht die denn jetzt hier? Ne? Was ist das denn jetzt für ein Thema? Und ich musste tatsächlich auch, was die Reichweite anbelangt, fast bei Null anfangen, ne? Mir das komplett neu aufbauen. Also nicht jetzt komplett, wie als ich ganz vom Neuen angefangen habe, aber schon gemerkt, das ist jetzt ein Unterschied. Vor allen Dingen, weil das Thema noch nicht so präsent war vor 3,5 bis 4 Jahren. Das Thema war noch nicht so präsent, noch nicht so relevant. Die Leute sagten zwar, auch spannend, gut, dass du dich dieses Themas annimmst, aber das war eher so, ach, wir kümmern uns erstmal um Gender Diversity oder um andere Themen, die wichtiger sind. Und da musste man schon ein bisschen Pioniers- und Missionararbeit leisten. Will nicht sagen, es gab natürlich vor mir schon Leute, die das Thema irgendwie behandelt haben, aber ich glaube, dem Ganzen nochmal so eine, sage ich jetzt mal, Präsenz auf Social Media zu geben und das vielleicht auch anders zu präsentieren, ne, auf eine frischere Art und Weise, hat dann vielleicht den Unterschied gemacht. Aber wie gesagt, also ich musste wirklich erstmal Klinken putzen. Und wenn die Leute dann kamen, hieß es, ja, kommen Sie vorbei, aber bitte nur Fokus auf Gen Z. Und da habe ich gesagt, was haben Sie nicht verstanden, ne? Unter Joint Generations.
Ist ja schon eine Diskriminierung per se, wenn nur eine Generation herausgegriffen wird.
Ja, ist es auch, ja. Aber und dann halt auf dem Weg, ne? Das ist halt auch immer so, es ist einfach Arbeit, sowas auf die Beine zu stellen. Ist einfach Arbeit und das meint man gar nicht, ne? Immer, weil die Leute kriegen ja nur das mit, was sie sehen oder was ich zeige. Aber was so im Hintergrund läuft, ja. Und wenn wir Konzepte ausarbeiten, mit Kunden arbeiten, Beratung machen, unser Hirn anstrengen, Events planen, organisieren, das ist, man sieht ja nur 10, maximal 15% von unserer eigentlichen Arbeit da draußen. Und klar, also das gab auch mal Situationen, wo ich dachte, oh mein Gott, das wird mir jetzt zu viel. Vor allen Dingen darf man nicht vergessen, ich habe das komplett gebootstrapped, ohne Fördermittel und alles. Und ja, also das war ja, wie gesagt, ein Herzensprojekt, als es dann immer größer und größer geworden. Und dann das alles unter einen Hut zu kriegen, war natürlich nicht einfach. Ist es heute immer noch nicht.
Ja, aber du hättest auch vor 10 Jahren dir nicht vorstellen können, dass du dir zu diesem Thema ein Buch schreibst, ja, und dass das so erfolgreich ist.
Überhaupt ein Buch schreiben. Also, ja.
Ja. Du sprichst auch von der Kultur der Weisheit. Ich fand das so einen schönen Begriff. Ich meine, die Kultur ist ja grundsätzlich schwierig zu installieren oder zu verändern. Nein. Aber vielleicht erläuterst du kurz, was das bedeutet und vor allem mit welchen Instrumenten und mit welchen Ansätzen kann man das überhaupt beeinflussen?
Oh ja, da sprichst du ein gutes Thema an. Das ist auch so spannend. Ich hatte, wann war das? Letzte Woche war das erst. Fand ich spannend. Dann haben wir wirklich mein Buch zum Leben erweckt. Und haben einen Workshop durchgeführt, wo wir verschiedene Methoden aus dem Buch ausgearbeitet haben und die Teilnehmenden sich wirklich damit beschäftigt haben. Ne? Also unter anderem war halt das Thema auch Kultur der Weisheit. Und es geht dann halt einfach darum, ich spreche ja relativ zu Beginn des Buches, spreche ich ja über diese 4 Eckpfeiler, was es überhaupt braucht, um das Thema zugänglich zu machen, Awareness dafür zu schaffen. Und da sage ich, es fängt halt einfach erstmal damit an, dass man überhaupt über dieses Thema spricht, ja, Bewusstsein dafür schafft und schaut, was sind denn überhaupt die Herausforderungen? Welche ja, welche, wie geht man überhaupt jetzt aus der Arbeitsperspektive gesprochen, in der Belegschaft mit diesem Thema um? Dann, dass man sich halt im nächsten Schritt auch überlegt, wenn man da irgendwelche Divergenzen feststellt, dass man sagt, was sind denn eigentlich die Maßnahmen, die wir ergreifen können und die wir nutzen können, um letzten Endes auch so ein, ja, dieses Thema voranzutreiben. Weil ich sage, es gibt so drei Phasen, wenn ich mir das Thema anschaue. Und zwar die erste Phase, wo man sich überhaupt des Themas bewusst wird. Dann die zweite Phase, wo Leute anfangen, darüber zu sprechen. Die dritte Phase, wo man endlich in die Umsetzung kommt. Ja, das heißt, aktiv auch dagegen etwas tut. Und da hat sich natürlich das Thema Kultur der Weisheit, ich habe das ja auch in dem Buch in Zusammenhang mit Reverse Mentoring ganz bewusst platziert, weil ich natürlich ganz klar sage, wir können von gemeinsamen Perspektiven profitieren, wenn wir die auch wirklich so leben, dass wir nicht nur in Dialog treten, sondern auch das Commitment, das Engagement haben, ja, und wirklich auch der Raum geschaffen wird, wo man längerfristig zusammenarbeiten kann und ja, sich gegenseitig befruchten kann. Jetzt mal pauschal gesagt, ja, der junge Mensch sollte nicht Angst haben, der älteren Person auch etwas sagen zu können, ohne direkt als aufmüpfig zu gelten oder als respektlos zu gelten. Genauso darf die ältere Person auch nicht die Angst haben, ausgegrenzt, übervorteilt zu werden und vor allen Dingen den Eindruck zu haben, hey, ich bin jetzt die ältere Person und ich muss jetzt letzten Endes dafür Sorge tragen, dass ich der jungen Person etwas beibringe. Ja, also hier geht es wirklich darum, dass man diesen Zustand in Organisationen schafft, wo man sagt, dass man die Weisheiten aus beiden Welten zusammenbringt und das Bestmögliche dafür davon herausholt. Gott, jetzt habe ich lang ausgeholt.
Und dass die Produktivität steigt. Ja. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Deswegen habe ich mich auf den Podcast gefreut, weil ich weiß, dass wir einfach aufklären müssen, dass das ein wichtiges Thema ist und dass das alle weiterbringt. Weil wenn wir sie sehr geschickt ausbalancieren, die Menschen aus unterschiedlichen Weisheitskohorten zusammenbringen würden, dass es fürs Unternehmen besser ist und für das Ergebnis und für den Kunden am Ende des Tages, abgesehen davon, dass das Klima im Unternehmen deutlich offener und weisheitsgetriebener sein wird.
Absolut. Und für mich hat ja auch Weisheit mit Wissen zu tun. Ja, das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, wenn ich verschiedene Generationen zusammenbringe. Das Thema Kompetenz, Wissens- und Know-how-Transfer, wie ich das bewerkstelligen kann. Und leider ist es ja in vielen Unternehmen so, dass das Wissensmanagement gar nicht gut ausgeprägt ist, ja. Und vor allen Dingen immer nur statisch stattfindet, einmalig, das heißt beim Onboarding oder beim Offboarding. Aber es sollte ein integraler Bestandteil sein von sämtlichen operativen Tätigkeiten. Das heißt, über den gesamten, auch wieder Employee Lifecycle Journey und natürlich auch auf täglicher Arbeitsbasis sollte Know-how und Wissenstransfer erfolgen, weil nur so kann es fruchtbar sein. Und das ist auch eines der Themen, worüber sich auch viele Unternehmen zurzeit total Gedanken machen. Ja, weil die sehen, dass knapp 13 Millionen Babyboomer in den nächsten Jahren in Rente gehen werden. Was passiert mit diesem ganzen Wissen, Erfahrungsschatz? Wo wurde das sozusagen gestort? Wie sagt man im Deutschen? Gespeichert. Ja, ist es überhaupt greifbar, zugänglich? Und
so implizit, das implizite Wissen sozusagen.
Das ist schwierig, ne? Also so Kompetenzen ist noch ein bisschen einfacher, aber das ganze Implizite, du hast völlig recht, das ist total schwierig zu vermitteln, vor allen Dingen nicht in, gut, du bist jetzt weg, jetzt lass mal so 2 Stunden Übergabe machen.
Ich bin auch sehr beeindruckt im negativen Sinne, dass aktuell in sehr vielen Unternehmen Personalabbau sanft geschieht, indem man die älteren Menschen in so Frühverrentung oder Vorruhestand schickt und damit unglaublich viel Erfahrung und sehr viel Wissen und auch Netzwerk verliert. Und ich finde das kein guter Weg, aber das wird sich irgendwann rächen.
Ich finde das auch sehr wichtig und spannend, dass du das Thema Netzwerk ansprichst, ne? Es gehen ja auch Beziehungen verloren.
Sicher.
Und das ist ja auch Teil des Goodwills eines Unternehmens. Und wenn Mitarbeiter ausscheiden, ja, dieses Netzwerk, das muss man doch nicht wieder von neuem aufbauen. Wieso macht man das nicht schon über Jahre hinweg, dass man ja andere potenzielle NachfolgerInnen mitbegleitet, um dieses Netzwerk, diese Beziehungen aufrechtzuerhalten, auch über den Ausstieg von einem erfahrenen Mitarbeitenden hinaus?
Ja, es gibt ja sogenannten Compound-Effekt. Mhm. Je länger du in einem Umfeld bist, desto größer ist dein Effekt, ja, weil das ist so eine kumulierende Wirkung. Und du verlierst unglaublich viel, wenn jemand mit diesem Schatz an Wissen, ich meine, Netzwerk ist ja nicht nur nach innen, sondern auch nach außen. Das heißt, zu Kunden, zu Lieferanten, zu Stakeholdern und so weiter, das geht ja auch verloren. Mhm. Aber gut, ich meine, du hast eine sehr, sehr gute Mission, die Menschen da abzuholen und denen da klar aufzuzeigen. Und ich freue mich, dass wir mit diesem Gespräch auch vielleicht ein kleines Stückchen dazu beitragen können, alle weiterzubringen. Mhm. Irene, ich habe zum Abschluss jeden Gespräches drei Fragen an meine Gäste. Mhm. Die erste Frage ist, du hast ja jetzt inzwischen sehr viel Weisheit und sehr viel sehr, sehr viel Intelligenz auf kristalline Ebene gesammelt. Was würdest du jetzt Irene, die erst 19 geworden ist, als einen Ratschlag geben wollen, um ihre fluide Intelligenz zu befeuern? Ja?
Oh wow, das ist natürlich eine super gute Frage. Ich würde ihr empfehlen, probier alles aus. Finde wirklich heraus, was du machen möchtest und lass dir nichts irgendwie von der Gesellschaft auflegen und behalte dir das Credo bei, dass du nur die Dinge bereust, die du nicht getan hast, als die Dinge, die du getan hast.
Ja, sehr schön. Dann gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben sehr geprägt hat?
Ja, das ist, ich habe jetzt den Namen der Autorin vergessen, aber das Buch heißt Stolpersteine auf dem Weg zur Spiritualität, weil für mich war das irgendwie ein Augenöffner. Ich habe für mich, denke ich mal, verstanden, wie das Leben funktioniert. Und ich sehe Stolpersteine, Herausforderungen nicht mehr als, ja, es war da immer so, boah, warum muss mir das passieren? Warum kann nicht mal alles mal einfach laufen? Aber ich habe einfach gemerkt, je größer der Stolperstein ist, desto mehr möchte dich das Leben testen, ob du es wirklich möchtest. Und es hat auch mal so ein Lebenscoach oder sowas gesagt, der hat gesagt, das unterscheidet auch erfolgreiche Menschen von nicht erfolgreichen Menschen. Wir klettern einen Baum hoch, der ist 2 Meter hoch. Und wenn wir 1,90 Meter erreicht haben, da sagt er so, 80% aller machen kehrt oder klettern den Baum wieder hinaus, weil es da richtig painful wird, also richtig schmerzhaft wird. Aber wenn wir uns überwinden, dann schaffen wir die letzten 10 Meter. Viele Menschen wissen nicht, dass es nur noch 10 Zentimeter sind und die diesen Schmerz einfach durchlaufen müssen. Ja, und
das ist das Problem der Unwissenheit. Man weiß nicht, ob das noch 10 Zentimeter oder noch 2,5 Meter sind, die zu klettern sind.
Ja, selbst wenn, ne? Aber wenn man diese eine Hürde geschafft hat, dann kann es ja nur besser werden. Aber du siehst, ich bin eine hoffnungslose Optimistin. Ich denke immer, am Ende wird alles gut.
Du musst mich nicht überzeugen. Du musst mich nicht überzeugen. Aber die kurze Frage zum Thema Spiritualität. Ja. Was ist das für dich?
Oh, das ist eine gute Frage. Wie würde ich das in Worte fassen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde einfach sagen, für mich hat es was damit zu tun, dass man sich auf sein Innenleben, sein Seelenleben besinnt und ja, die Klarheit hat, außerhalb diesem ganzen Geräuschpegel und Noise, den man erfährt. Ne, das ist da, wo das innere Kind zu Hause ist, würde ich sagen.
Okay, da Stefanie Stahl würde sich sehr freuen.
Ja, stimmt, oder?
Den Begriff. Ja, die kommt diese Woche als Folge raus. Ja.
Ach super, ja cool. Ich bin ja auch ein Fangirl.
dann die letzte Frage, die ist ein bisschen anspruchsvoller. Ja. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Der Sinn des Lebens ist für mich, dass wir am Ende des Tages aus dem Leben ausscheiden und sagen, wir haben das Leben so gelebt, dass wir glücklich geworden sind.
Sehr schön, sehr ermutigend. Und du wirkst unglaublich energetisch und glückserfüllt.
Dankeschön.
Und ich danke dir herzlich für dieses inspirierende Gespräch. Mhm. Hat viel Freude gemacht. Danke dir.
Vielen Dank dir auch. War mir auch eine Freude.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.